Willkommen im GAP System Podcast für Medizin 3.0. Wir kombinieren moderne Medizin und neueste Erkenntnisse der Wissenschaft, um dich dabei zu unterstützen, dein vollstes Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Gründer der Medletics Academy. Mein Ziel ist es, durch Verständnis und alltagsorientierte Tools deine Gesundheit nachhaltig zu optimieren.
Joel, lass uns mal damit anfangen. Was glaubst du, warum sollte sich jeder diese explizite Folge anhören, wenn es ja um das Thema Kindergesundheit geht?
Ich glaube, eins der größten Probleme heutzutage im 21. Jahrhundert ist tatsächlich eine gewisse Inaktivität, also ein Bewegungsmangel, speziell auch im Kindes- und Jugendalter. Und genau deswegen sollten wir uns überlegen, wie können wir vielleicht in die Zukunft vorgehen, damit dies nicht mehr der Fall ist?
Und also ich glaube jetzt, dass wahrscheinlich die wenigsten 4-, 5- oder 6-Jährigen zuhören. Was glaubst du, warum sollten jetzt sowohl Eltern zuhören, aber vielleicht auch Erwachsene, die noch oder die auch generell keine Kinder haben?
Ja, also grundsätzlich, gerade wenn es ums Thema Sport geht, ums Thema Ernährung, bestehen natürlich super viele Mythen. Und da eine gewisse Aufklärung zu betreiben, ist natürlich dann umso wichtiger, weil gerade auch sehr viele Mythen auch super hartnäckig sind. Und kannst du wahrscheinlich ein Lied von singen. Und deswegen ist es einfach super wichtig, dass man immer wieder zeigt, dass dem nicht so ist, dass die Studienlage ganz klar was anderes auch zeigt und dass man dahingehend einfach Aufklärung betreibt.
Mhm. Dann lass uns mal so ein bisschen vom Breiten vielleicht mehr ins Spezifische oder Tiefere gehen. Mhm. Du hast ja gerade jetzt, du bist selber Lehrer, du passt jetzt nicht so in dieses typische Lehrerbild. Ich habe es im Vorgespräch ja schon mal zu dir gesagt. Ich stelle mir so einen Lehrer aus von vor, ich weiß gar nicht, wann bin ich zur Schule gegangen? Boah, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, so 10, 5, obwohl ja auch nicht 10, das ist schon deutlich länger her als 10 Jahre. Da sah das noch ein bisschen anders aus in der Schule. Ich glaube, es ist natürlich auch so dieser Generationswechsel, der vonstatten geht. Würdest du sagen, dass die meisten Lehrer, mit denen du heutzutage zusammenarbeitest, die so in deinem Alter sind, versuchen Schule oder auch die Herangehensweise in der Schule ein bisschen anders zu betrachten?
Ja, also man merkt jetzt schon mittlerweile im Kollegium so einen Generationswechsel, definitiv. Die alte Schule verabschiedet sich so langsam und dementsprechend kommen natürlich auch neue Ansätze rein. Dennoch würde ich aber behaupten, dass nicht jeder unbedingt diesen Elan mitbringt, da irgendwie großartig was zu ändern, weil man das vielleicht vom Studium natürlich auch entsprechend anders gelehrt bekommt. Da ist man dann doch noch ein bisschen alt eingestellt, sage ich mal. Aber klar, es gibt natürlich auch Paradebeispiele dafür, dass man da frischen Wind reinbringt und da versucht auch Dinge dann zu ändern und zukünftig anders handzuhaben. Definitiv. Da zähle ich mich auch zu.
Ja, das hätte ich jetzt tatsächlich auch erwartet, ja. Nimm uns mal so ein bisschen mit. Was würdest du sagen, warum ist jetzt gerade Bewegung für Kinder und Jugendliche so essentiell wichtig?
Also man kann tatsächlich von der Krankheit sprechen, ne? Exercise Deficit Disorder. Das heißt, wie vorhin schon angesprochen, es gibt, und das ist Fakt leider, einen Bewegungsmangel in der heutigen Gesellschaft, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Und daraus resultieren dann so Sachen wie beispielsweise physischer Analphabetismus, ne? Also dass beispielsweise Bewegungsvertrauen fehlt, Angst, überhaupt irgendwie Bewegung zuzulassen. Dadurch resultieren dann auch irgendwelche Krankheitsbilder, beziehungsweise da fehlt eine gewisse intrinsische Motivation, sich auch im Alltag zu bewegen. Und das wiederum kann dann natürlich dazu führen, dass man auch in sozialen Kontexten vielleicht auch weniger partizipiert. Ne? Das macht dann auch was mit dem Selbstwertgefühl. Und langfristig bedeutet das, dass wir dann natürlich auch im Erwachsenenalter einfach deutlich weniger Bewegung dann haben. Ne? Das heißt, man muss auch so ein bisschen langfristig sich das Ganze anschauen und sich vor Augen führen, ey, wenn wir uns in der Kindheit oder Jugend weniger bewegen, dann bedeutet es ziemlich sicher auch, dass wir im Erwachsenenalter einfach deutlich weniger Bewegung haben.
Ja. Weil wir das einfach weniger erlernen dann, meinst du?
Genau, also wir setzen quasi im Heranwachsenenalter ein Fundament, eine Grundlage. Und je mehr Bewegungseindrücke oder Erfahrungen wir sammeln, desto besser dieses Fundament, desto größer die Werkzeugkiste sozusagen. und desto besser sind wir dann auch zukünftig als Erwachsene auch aufgestellt.
Was würdest du schätzen? Ich weiß jetzt nicht, ob du es weißt, wir haben im Vorgespräch schon mal kurz darüber geredet. Was würdest du schätzen, was empfiehlst du die WHO oder vielleicht weißt du es sogar ganz genau, an täglicher Bewegung für Kinder?
60 Minuten, das weiß ich ganz genau. Und ich weiß auch, dass ca. 75% nicht auf 60 Minuten kommen. Mädchen teilweise natürlich noch ein bisschen weniger. Gerade auch wenn es so ein bisschen Richtung Wettkampfsituationen geht, dann vermeiden Mädchen oder das weibliche Geschlecht tendenziell eher solche Szenarien, was dann in weniger Bewegungen dann auch resultiert. Und super interessant ist, dass beispielsweise 17-Jährige 75% ihres Wachseins entweder sitzend und oder vor dem Bildschirm verbringen. Und das ist einfach super schockierend. Ja, also ich glaube, wir beide gehören noch zur Generation, wo wir kein Smartphone hatten, wo wir zum Nachbarn rüberlaufen mussten, an der Tür geklopft haben, also Zeit drüber zu kommen oder ein bisschen rauszugehen, zu spielen. Das ist halt heute leider nicht mehr der Fall.
Wie alt bist du jetzt?
Ich bin 31 geworden.
Also 5 Jahre jünger als ich, aber ja, ich kann mich tatsächlich sogar noch daran erinnern, dass ich irgendwann mein erstes Nokia-Handy mit, ich glaube, 15 oder so bekommen habe und wir irgendwelche Rekorde in Snake versucht haben aufzustellen. Aber vorher war es echt so, man hat wirklich, wenn man mit jemandem spielen, verstecken, was auch immer spielen wollte draußen, du bist halt eigentlich erst nach Hause gekommen, wenn irgendwie du so Hunger hattest, dass es nicht mehr ging oder weil es geregnet hat oder deine Klamotten so dreckig waren, dass es nicht mehr ging. Und das ist heute schon irgendwie anders. Ich habe gestern, und das passt jetzt total hier rein, das hat jetzt gar nichts mit Kindern direkt zu tun, aber ich habe gestern mir mal den Spaß gemacht. Kennst du, ich weiß gar nicht, wie heißt, Seven vs. Wild, kennst du das? So, und ich habe gestern, als ich auf dem Sofa lag, wurde mir das irgendwie vorgeschlagen. Klar, das sind jetzt Erwachsene, die da mitmachen. Aber du jetzt eine Person, die bei dieser aktuellen Staffel gerade mitgemacht hat und der in der zweiten Folge absolut anfängt zu heulen, weil er nicht damit klarkommt, so viel Zeit zu haben und zu merken, wie lange es eigentlich dauert, mit, also bis 60 Minuten mal umgehen, wenn man nicht vorm PC sitzt und zockt so. Ja. Nimm uns mal so ein bisschen mit, wie sieht so eine typische Sportstunde bei dir aus? Das würde mich jetzt mal interessieren. Du unterrichtest ja Sport, unterrichtest du noch was Zweites?
Genau, Sport und Spanisch.
Mhm. Ja, okay, und das war jetzt irgendwie auch zu erwarten. Ja,
klar. Genau, ja, wie sieht eine typische Sportstunde aus? Also wir haben definitiv eine Aufwärmphase. Wir haben einen ritualisierten Einstieg. Das heißt, wir begrüßen uns erstmal. Wir schaffen eine gewisse Transparenz über die Stunde. Also was steht an? Dann im besten Falle haben wir ein schülerzentriertes Aufwärmen. Das heißt, die Schüler leiten das Aufwärmprogramm. Natürlich haben wir dann im Voraus auch besprochen, was ist wichtig in einem Aufwärmprogramm, was ist dazu beachten, worum geht es. Dass wir vielleicht einen allgemeinen Part haben, aber natürlich auch ein spezifisches Aufwärmen mit drin haben, ne, je nachdem, was danach ansteht. Und dann geht es eigentlich darum, je nach Thema, dass die Schüler auch da möglichst schülerzentriert versuchen, gewisse Dinge für sich mitzunehmen, sich selbst zu erarbeiten, also gewisse Inhalte, aber trotzdem mit einer gewissen Bewegungszeit. Ne, und dass wir dann am Ende der Stunde darüber reflektieren können. Also wir wollen schon eine gewisse Theorie mit drin haben, aber trotzdem auch eine gewisse Bewegungszeit. Im Endeffekt, wir haben nur eine Doppelstunde in der ganzen Woche, was echt traurig ist, wenn wir ehrlich sind. Und deswegen wollen wir natürlich diese 2 Stunden, die wir da zur Verfügung haben, beziehungsweise die 90 Minuten dann auch möglichst produktiv nutzen.
Krass, das ist also immer noch so, ja. Ich hatte damals eine Doppelstunde und eine Einzelstunde, also 3 Stunden Sport in der Schule, also pro Woche. Nimm uns mal so ein bisschen mit, was sind so, weil du hast jetzt gerade gesagt, gerade themenspezifisch. Ich erinnere mich an so dieses typische, ja, ihr habt ja einen Ball und spielt mal 90 Minuten Fußball, macht mal oder geht mal 5 Kilometer laufen oder lauft mal 10 Bahnen jetzt hier auf der Tartanbahn. Oder wir hatten dann so ganz extreme wie so rhythmische Tanzgymnastik oder dann plötzlich mal 6 Monate Volleyball. Mhm. Wie sieht sowas heutzutage aus?
Also klar, nach wie vor alles präsent und nach wie vor alles Sportarten und Themen, die wir auch behandeln müssen. Aber man versucht natürlich trotzdem hier und da so ein bisschen auch nach rechts und nach links zu schauen. Ne? Was sind jetzt Trendsportarten? Oder dass man auch sowas wie Salsa mal macht, ne? Dass man mit denen ein bisschen tanzt, dass sie einfach möglichst viele Bewegungserfahrungen sammeln. Und eins der Themen, weswegen ich ja wahrscheinlich auch hier sitze, ist ja auch das Thema Krafttraining. Auch das wird natürlich in der Sporthalle oder im besten Falle dann im Fitnessraum ebenfalls dann thematisiert. Und dann geht es dann so um Sachen wie ja, verschiedene Trainingsparameter, ne, oder verschiedene Steuergrößen. Und am Ende, dass die Schüler dann auch in der Lage sind, vielleicht selbst einen Trainingsplan zu erstellen und einfach wissen, wo grundsätzlich so ein bisschen drauf zu achten ist. Ne?
Lass uns vielleicht, bevor wir mal in dieses Krafttraining so spezifisch reingehen, weil das ist natürlich, wie du gerade gesagt hast, mit einer der Gründe, jetzt nicht, warum du da bist, aber was mich natürlich total interessiert, weil ich glaube, das ist so dieser größte Mythos, der so in diesem Kindesalter letzten Endes herrscht. Meine Kinder machen eigentlich ehrlicherweise die ganze Zeit Krafttraining, wenn sie jemanden Huckepack nehmen und irgendwie kämpfen oder sowas. Absolut, ja. Aber ich glaube trotzdem, dass das natürlich mit der größte Mythos ist, um den es eigentlich geht, dass wir den versuchen, so ein bisschen aufzuarbeiten gleich und widerlegen. Und da werden wir auf jeden Fall gleich praktische Tipps versuchen, mal den Eltern oder den Menschen, die sich das anhören, mit an die Hand zu geben. Aber lass uns vielleicht nochmal so einen ganz kleinen Schritt zurück machen und nochmal so ein bisschen über die Konsequenzen von Bewegungsmangel sprechen, weil ich glaube, das ist ja nicht einfach und das ist ja das, was ich jetzt in meiner praktischen Arbeit auch sehe, weil letzten Endes ist es ja eben nicht nur so, dass das Kinder betrifft, sondern Bewegungsmangel ist ja einfach so ein pandemisches Ding, was wir heutzutage haben, über das ja kaum gesprochen wird, weil es irgendwie zwar allen klar ist, dass es notwendig ist, aber ich glaube, den meisten ist gar nicht klar, wie notwendig es ist, beziehungsweise welche positiven Effekte alle damit einhergehen. Also lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen über gesundheitliche Konsequenzen von Bewegungsmangel bei Kindern sprechen. Was sind da so die ersten Dinge, die dir in den Kopf kommen?
Also das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist definitiv Übergewicht. Mhm. Na, also wenn ich jetzt in einer Turnhalle stehe und mir mal meine Gruppe anschaue, dann ist ein hoher Prozentsatz oder ein hoher Anteil der Schüler übergewichtig oder präadipös. Was ja wiederum als Konsequenz hat, dass man sich unwohl fühlt, dass unser Selbstvertrauen so ein bisschen drunter leidet, dass ich dadurch auch in sportlichen Aktivitäten mich zurückziehe, nicht teilnehme. Ja, einfach Bewegungsmangel dadurch resultiert, ich mehr Zeit zu Hause verbringe, im schlimmsten Falle dann auf mentaler Ebene irgendwelche Konsequenzen dann davon trage. Und ja, das ist definitiv eins der größten Probleme. Ansonsten, was auch super auffällig ist, gerade auch in der Oberstufe, ich kann eigentlich, wenn ich mir anschaue, wie die Schüler sich bewegen, eigentlich schon sofort erkennen, wer viele Stunden, jetzt metaphorisch, auf dem Spielplatz verbracht hat und wer nicht. Also alleine die Bewegungsqualität oder wie gut gewisse Bewegungen koordinativ umgesetzt werden, das sieht man sofort, wer da als Kind schon viel Bewegung hatte und wer nicht. Und es gibt Statistiken oder Daten, die aufzeigen, dass gerade Schüler oder Heranwachsende, die von den Eltern dahingehend unterstützt werden, bis zu 6-mal mehr Bewegung im Alltag haben als der Rest. Und das ist, glaube ich, super aussagekräftig, ne? Weil klar, ein 5-Jähriger oder 6-Jähriger wird jetzt nicht von selbst irgendwie für sich entscheiden, ich brauche mehr Bewegung im Alltag, sondern da ist am Ende des Tages auch so ein bisschen das Vorleben der Erwachsenen, also wir haben eine Vorbildsfunktion, ob wir jetzt Lehrer, Erwachsene oder Coaches sind oder Elternteil. Und da ist es super wichtig, dass wir uns darüber im Klaren werden und dass wir die Kinder unterstützen dahingehend und das auch vorleben, wie gesagt.
Wie könnte sowas aussehen im praktischen Alltag?
Also wir zum Beispiel, wir haben eine gewisse Präsenz auf Social Media, ich deutlich weniger als du, aber ich weiß zum Beispiel, okay, super viele Schüler folgen mir.
So, und wenn das kann ich mir aber auch als Problem vorstellen, tatsächlich, ja.
Ja, bis jetzt hatte ich dahingehend Gott sei Dank noch keine Probleme, aber ich sehe es eher als einen Vorteil, sage ich mal. Mhm. Und wenn ich das im Hinterkopf habe und ich weiß, okay, ich gehe 5-mal die Woche ins Fitnessstudio, dann ist das echt gar kein Kraftakt für mich, kurz im Gym eine Story zu posten, weil ich weiß, okay, die Schüler werden sehen, der macht viel Sport im Alltag. So. Und er sieht jetzt nicht so aus, weil er irgendwelche verbotene Substanzen nimmt, sondern er tut wirklich was dafür. Da ist eine gewisse Disziplin, da ist ein Durchhaltevermögen, da ist ein Streben nach Progression oder was auch immer. Ne? Oder wenn ich über den Schulhof laufe, dann laufe ich nicht mit einem Twix durch die Gegend, sondern vielleicht mit einem Apfel. Dazu gibt es auch eine super witzige Story. Als ich zur Schule gekommen bin und dann auch recht neu war, bin ich in den Pausen immer zu DM gelaufen. Keine Werbung. Und hab mir da Reiswaffeln geholt. Reiswaffeln und irgend so ein Protein-Drink. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, so im Lehrerzimmer, dass gefühlt alle Kollegen Reiswaffeln auf dem Tisch liegen hatten. Das fand ich schon ziemlich witzig. Und dann irgendwann fiel mir auf, okay, die Regale im DM sind so gut wie leer. Ich kriege gar keine Reiswaffeln mehr. Und dann ist mir aufgefallen, dass die ganzen Schüler mit Reiswaffeln rumliefen durch die Gegend. Dann habe ich noch Mails bekommen von einem Schüler, der dann meinte, Herr Nadaro, es gibt wieder Reiswaffeln, schlagen Sie zu und solche Geschichten. Also ziemlich witzig. Und das hat mir nochmal gezeigt, wie krass man bewusst oder auch unbewusst halt die Heranwachsenden beeinflusst halt. Ne? Und da müssen wir uns einfach drüber im Klaren werden, finde ich.
Das heißt, wenn man so eine praktische Anleitung geben wollen würde, gerade was Elternteile angeht, was würdest du jetzt sagen, wie häufig sollte man oder wie sollte man seinen Kindern das am besten vorleben, indem man jetzt einfach regelmäßig selber Sport macht und sich gesund ernährt, oder?
Klar, also das wäre definitiv alles andere als verkehrt, ne? Dass ich das im Endeffekt vorlebe, wovon ich selbst überzeugt bin. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, man muss mehrmals die Woche Sport treiben, um da einen gewissen Benefit von zu tragen auf physiologischer Ebene, dann sollte ich vielleicht auch meine 2-3 Einheiten an Sport irgendwie unterkriegen. Auch wenn ich einen stressigen Alltag habe, auch wenn ich viel arbeite, da muss man dann ganz klar ein Signal setzen und zeigen, ey, ich habe zwar viel Arbeit, ich bin zwar gestresst, ich habe zwar sehr viele Aufgaben, aber Sport ist so wichtig, dass ich dafür auch Zeit finden muss.
Mhm.
Ne? Und genau so, dass ich dann vielleicht abends mich noch in die Küche stelle und was Gesundes zubereite und nicht mir irgendwas vom Meckes hole.
Ne? Ja, absolut. Jetzt arbeitest du ja nicht nur auf der einen Seite mit Kindern, sondern du coachst ja auch, ja, also arbeitest ja auch mit älteren Menschen zusammen. Was würdest du jetzt so, wenn du diesen Übertrag von Kindern auf Erwachsene sehen würdest, klar kommen die jetzt natürlich mit einer anderen Motivation zu dir. Trotzdem ist es ja so, dass wir, du hast gerade eben schon so dieses motorische Lernen und motorische Defizite angesprochen. Was würdest du jetzt sagen, wie groß ist das Problem, was du heutzutage auch bei den Erwachsenen siehst, was so diese langfristigen Folgen von Thematiken wie schlechte Ernährung, Bewegungsmangel im Kindesalter schon angeht?
Also es ist schon ein großer Unterschied zu erkennen, je nachdem, wer zu mir ins Coaching kommt. Es gibt Leute, da sage ich, okay, mach das so und so und so. Ich möchte, dass du beispielsweise ADLs machst mit einer Pause im exzentrischen Umkehrpunkt. Geh nur so weit runter, wie auch die Hüfte nach hinten wandert beispielsweise. Die kriegen das sofort umgesetzt. Dann gibt es andere wiederum, ich sage denen exakt das Gleiche und die kriegen das dann nicht hin. So, und da muss man dann deutlich mehr Zeit und Energie reinstecken als jetzt bei anderen. Also da sind schon große Unterschiede, auch mit Blick auf, jetzt nicht unbedingt auf die Leistung, also auf die Kraftwerte, sondern einfach dieses Koordinative, dass man das einfach umgesetzt kriegt. Aber ich finde auch tatsächlich auf mentaler Ebene gibt es extrem große Unterschiede. Also ich habe Leute, denen sage ich, mach das und das und das und die setzen das einfach um. Und dann habe ich andere Leute wiederum, die sich extrem schwer tun, gewisse Vorgaben einzuhalten. Klar, es ist dann am Ende des Tages meine Aufgabe als Coach, da entsprechend auch die richtigen Strategien herauszufinden. Aber es ist schon erstaunlich, wie groß da die Unterschiede teilweise sind.
Ich glaube, was den meisten auch gar nicht bewusst ist, und deswegen, ich gucke hier gerade rüber, um das abzulesen, weil das ist deutlich einfacher, das sind so viele Punkte. Es gibt ein schönes neues Paper, ein schönes neues Review aus dem Cell Magazine auch, was das Team hier reingeladen hat. Und ich finde, man muss sich das immer wieder, und das ist eigentlich ein Thema, so Bewegung, über das du gesagt hast, ist halt voll unsexy. Also alle wissen irgendwie, dass man das machen soll, aber das macht halt trotzdem kaum einer. Und deswegen, ich bin eigentlich gar kein Fan davon, Leuten Angst zu machen und irgendwie über Angst dahin zu kommen, dass man irgendwie eine Veränderung erzeugt. Aber ich glaube trotzdem, und das sind so mögliche gesundheitliche Konsequenzen von körperlicher Inaktivität bei, du hast es gerade eben schon angesprochen, primär sitzender Lebensweise, die wir heutzutage haben. Das Risiko für Demenz steigt an. Wir haben kardiovaskuläres Risiko, was logischerweise hochgeht, allein schon durch das ganze Thema mit Adipositas. Aber auch das Thema mit oder das Risiko für Typ-2-Diabetes, was ja letzten Endes wieder in die gleiche metabolische Schiene reinfällt. Was wir sehen, ist, dass die VO2 Max abnimmt, also was ja wieder ein super Prädiktor ist für allgemeine Gesundheit im Alltag langfristig gesehen. Das Risiko für Sarkopenie, also Muskelverlust, das ist ja auch was viele gar nicht wissen, dass das ja auch eine Erkrankung ist tatsächlich. Und was wir auch einfach sehen, ist logischerweise Muskelmasse geht runter, wir haben Insulinsensitivität, die abnimmt, die ja alle Dinge, die wir gerade angesprochen haben, schon negativ beeinflusst. Und das sind alles Dinge, die jetzt in der Studie nicht per se mit der Bewegung im Kindesalter zusammenhängen, aber die einfach mit Inaktivität zusammenhängen. Und ich glaube schon, wir zwei sitzen jetzt hier und reden darüber und wir versuchen irgendwie als positives Beispiel voranzugehen. Du machst das sogar auf einer noch extremeren Ebene, indem du es schon im Kindesalter, ich ziehe da auf jeden Fall meinen Hut vor, sage ich dir ganz ehrlich, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass diese Vorbildfunktion irgendwie, dass wir versuchen, das einzuhalten. Und das hat ja nicht nur was mit Lehrer, Schüler, mit Eltern, Kinder zu tun, sondern alleine, wenn du dir, ist jetzt wieder das prädestinierte Beispiel, weil ich halt Arzt bin, wenn du dir die meisten Ärzte anguckst, die leben halt eigentlich nicht das vor, wofür sie stehen sollten. Und ja, tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwem auf den Schlips trete damit. Aber es ist de facto einfach so, dass es natürlich super schwierig ist, jemandem zu sagen, hey, Rauchen ist ungesund, wenn deine Klamotten aber noch nach Rauch riechen oder wenn dieses Thema Ernährung eine Relevanz spielt, aber man dir ansieht, dass du selber 45 Kilo zu viel hast. So, ja. Und natürlich will da jetzt niemandem zu nahe treten, da stecken ja ganz, ganz, ganz viele Dinge dahinter. Aber ich glaube, wenn man sich eine von diesen Dingen herauspickt, die meisten Menschen gar nicht wissen, ist es dieses erhöhte Demenzrisiko nämlich, was ja im Alter auf jeden Fall etwas ist, wo wir sehr wahrscheinlich nicht hinkommen wollen, wenn, und auch da gibt's ja, wenn man sich die Zahlen anguckt, das steigt ja auch dramatisch an. Ja. Das heißt, wahrscheinlich die meisten, die sich das anhören, kennen sogar vielleicht jemanden, der mit Demenz zu tun hat. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da im Kindesalter schon versuchen, irgendwie einen positiven Benefit oder einen Einfluss zu setzen, damit das irgendwie so ein bisschen Normalität wird. Aber das ist natürlich schwierig, wenn man nur 2 Stunden oder 90 Minuten in der Woche Schulunterricht hat, oder?
Ja, absolut. Klar, ich sage immer wieder, wir haben natürlich als Lehrer auch einen Erziehungsauftrag, dem wollen wir natürlich auch gerecht werden. Aber je nach Fach sieht man dann auch entsprechend die Lerngruppe vielleicht nur 1-2 Mal höchstens dann in der Woche. Ne? Und dementsprechend reicht es nicht, wenn ich da irgendwie nur in die Richtung irgendwas bewirken möchte, sondern da müssen die Eltern mitspielen. Das soziale Umfeld spielt natürlich auch eine große Rolle. Ne? Ich kann über ein AG-Angebot, beispielsweise Krafttraining, ja auch irgendwie eine Gemeinschaft schaffen, wo die Kiddies dann zusammen trainieren und sich gegenseitig irgendwie pushen und irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht und daraus dann irgendwelche Verhaltensmuster dann für den Alltag mitgenommen werden können. Absolut. Aber wie gesagt, einer alleine wird da jetzt nicht großartig viel bewirken können oder ist zumindest dahingehend ein bisschen begrenzt. Und darüber müssen sich zum Beispiel einfach die Eltern auch im Klaren werden. Es reicht nicht, wenn nur in der Schule irgendwas vermittelt wird, das dann aber zu Hause beispielsweise gar nicht vorgelebt wird. Obwohl man eigentlich weiß, dass das richtig ist zum Beispiel.
Wenn ich es jetzt provokativ formuliere, würdest du nicht sagen, dass man mit so einer AG zum Beispiel, also ne, finde ich trotzdem eine gute Idee, aber dass man damit eigentlich wieder nur die trifft, die das ja eh machen wollen, also die von sich intrinsisch motiviert sind?
Voll, absolut. Aber auch da kann man natürlich schon dafür sorgen, dass zum einen richtig trainiert wird, dass die richtige Einstellung dazu irgendwie besteht und vor allem, dass man vielleicht es auch schafft, dass auch langfristig diese Thematik eine Rolle spielt und dass es nicht nur jetzt irgendwie eine Mode ist und man irgendwie das jetzt 1-2 Jahre machen möchte und dann stellt man fest, oh, so schnell baue ich gar nicht Muskulatur auf, ich lasse das wieder, sondern dass man dahingehend auch Aufklärung betreibt. Und ich muss sagen, also zumindest bei uns an der Schule, wir haben um die 1600 Schüler, der Kraftraum ist jetzt nicht riesig. Und deswegen muss ich da schon so ein bisschen filtern und das Ganze ein bisschen eingrenzen, weil die Nachfrage schon sehr groß ist. Und die müssen bei mir tatsächlich sich bewerben. Also die müssen ein Motivationsschreiben verfassen, wieso sie unbedingt in die AG rein wollen, damit ich irgendwie Argumente habe, wieso ich den einen reinnehme und den anderen vielleicht nicht. So, und das ist schon cool, was sie dann zum Teil reinschreiben. Ne? Dann stehen dann so Sachen wie, ja, dann kann ich meiner Mutter beim Einkaufen helfen, die Taschen zu tragen. Oder ich fühle mich unwohl mit meinem Körper. Ich bin übergewichtig, ich möchte abnehmen. Und solche Geschichten. Ne? Also alles valide Punkte. Und dementsprechend gehen die Schüler, wie gesagt, mit der richtigen Einstellung rein. Aber trotzdem kann man dafür sorgen, dass diese Einstellung dann auch über die nächsten Jahre hinweg dann auch bestehen bleibt.
Crazy. Also da hat sich in der Schule auf jeden Fall was verändert oder das ist jetzt halt ein super positives Beispiel gerade. Schule und Kraftraum ist ja jetzt auch nicht so das das, was irgendwie typisch Hand in Hand geht, hast du das selber implementiert oder wie ist das zustande gekommen?
Ja, also Corona hat natürlich nicht viele positive Dinge mit sich gebracht, aber eins dieser positiven Dinge ist, dass wir Fördergelder bekommen haben. Und mit diesen Fördergeldern konnten wir verschiedene Angebote unterstützen finanziell. Und ich habe mich dazu entschieden, zusammen mit dem Sozialpädagogen Thomas, Grüße gehen raus, habe ich einen Kraftraum ins Leben gerufen. Und zwar hatten wir einen Lagerraum, der irgendwie gar nicht genutzt wurde. Und dann haben wir entschieden, da einen Kraftraum rauszumachen. Und ich glaube, das waren um die 6.000 Euro oder so. Da konnte man schon einiges mit besorgen. Und dann habe ich natürlich in der Szene noch einige Kontakte. Ne? So ein Chris Eichelmeier zum Beispiel hat mir auch einige Dinge zur Verfügung gestellt. Und ja, mittlerweile ist der Raum super gut ausgestattet. Wir haben eine Footballbar, eine Safety Squad Bar, eine Trap Bar, verschiedene Monkey Bars, also alles Mögliche. Ne? Und es macht wirklich sehr viel Spaß, muss ich sagen.
Ist ja fast besser ausgestattet absolut. Als manches Fitnessstudio. Ja, so. Ja, gerade wenn man sich jetzt so die Special Bars, anschaut. Ja, mega crazy. Das ist aber jetzt nichts, was ihr so im typischen Sportunterricht nutzt. Oder ist das, weil ich erinnere mich an meine Schulzeit damit. Ich meine, wir hatten mal auch so einen themenspezifischen Ausflug oder es war mal eine Zeit, wo wir auch ins Fitnessstudio gegangen sind. Ist das, hat das in diesem typischen Curriculum bei euch auch Platz oder ist das wirklich nur AG?
Also Fitness hat bei uns auch Platz, das heißt auch das Thema Krafttraining können wir durchaus im Sportunterricht thematisieren. Natürlich ist es so, dadurch, dass der Kraftraum jetzt nicht so groß ist und die Lerngruppen im Regelfall 20 bis 30 Schüler sind, ist es nicht ganz so umsetzbar. Das heißt, es wird tatsächlich in erster Linie vom Kollegium genutzt. Also auch im Sinne der Kollegiumsgesundheit kommt dieser zum Einsatz. Das heißt, die Kollegen kriegen von mir eine Einführung, ne, dass sie einmal kurz wissen, worauf zu achten ist, was wichtig ist, vielleicht ein paar Beispiele vorgezeigt und können sich dann quasi ganz autonom anmelden, sich einen Schlüssel im Sekretariat holen und dann trainieren gehen, ob das jetzt vor der Schule ist, nach der Schule oder in irgendeiner Freistunde. Und dann haben wir noch zwei AGs. Ne, die erste AG ist dann eher für Sek 1 Schüler, die zweite AG dann für Sek 2 Schüler. Das heißt auch Oberstufenschüler, die ja rein theoretisch schon im FitX, McFit oder wo auch immer trainieren können, die melden sich tatsächlich teilweise dann trotzdem an bei mir, um dahingehend einfach möglichst viel Input zu kriegen. Auch das ist, finde ich, super cool.
Ja, absolut. Also ich hätte mir sowas auf jeden Fall früher gewünscht. Lass uns mal so ein bisschen von dieser AG versuchen oder vom Kraftraum ein bisschen mehr so in diesen Alltag reinzugehen. Also wie würde deiner Meinung nach so ein idealer Alltag abseits von der Schule jetzt aussehen, um gerade so diese Themen Bewegung und Co. und auch gesunde Ernährung zu fördern?
Also die Frage ist immer, wo ist unser Ausgangsniveau? Ne? Also wenn ich jetzt grundsätzlich ein Kind oder einen Jugendlichen vor mir stehen habe, der schon recht sportlich ist, dann kann der sicherlich auch ein höheres Volumen vertragen. Das heißt, er kann dann auch mehrmals die Woche Sport machen. Wir wissen ja mittlerweile anhand der Datenlage, dass zum einen Ausdauertraining ziemlich wichtig ist. Das heißt, aerob sollte definitiv was passieren. Im besten Falle auch da 2-3 Mal die Woche. Ja, und wir brauchen aber auch Belastung auf die Strukturen. Und da bietet sich natürlich Krafttraining an. Und auch da im besten Falle so 2-3 Mal die Woche. Das wäre schön. So. Also die Idealvorstellung wäre, die Schule fängt erst später an.
Ja. Was heißt später?
Also definitiv nicht um 8 Uhr, ja. Weil die meisten Schüler um die Uhrzeit noch gar nicht irgendwie kognitiv bereit sind, da irgendwas zu leisten. Das heißt, das müsste man definitiv so ein bisschen nach hinten verschieben. Ich glaube, der ein oder andere Kollege hätte auch nichts dagegen. Und dann ist halt die Frage, ob man davor oder nach der Schule oder vielleicht sogar das Ganze so angeht, dass man mittendrin irgendwie eine kleine, kurze Sporteinheit reinbringt. Das ist dann auch so ein bisschen typabhängig und hängt natürlich vom individuellen Alltag ab. Aber grundsätzlich geht das natürlich auch so ein bisschen mit Organisation einher. Also ich zum Beispiel für mich habe jetzt entschieden, dass ich um 4.30 Uhr aufstehe, damit ich vor der Arbeit noch trainieren gehe. Ja, damit ich quasi den Alltag damit starte, dass ich erstmal was für mich tue, dass ich quasi das Wichtigste einmal abgehakt habe und dass ich dann erst zur Arbeit gehe. Und nach der Arbeit kann ich dann nach Hause, bin dann vielleicht noch produktiv. Aber dass man da hingehend auch eine gewisse Priorität setzt und das kann man den Schülern oder den Heranwachsenden natürlich auch irgendwie mit auf den Weg geben, dass wenn man davon ausgeht, dass Bewegung wichtig ist, dass man vielleicht rund um Bewegung alles so ein bisschen plant und nicht unbedingt sich nach den Außenstehenden irgendwie richtet.
Das ist jetzt wahrscheinlich für die wenigsten Schüler natürlich ein Konstrukt, um 4.30 Uhr aufzustehen. Das Absolut. Ist ja für die allermeisten Erwachsenen schon.
Wobei, nicht. Auch da, letztens kam ein Siebenklässler zu mir und der meinte, Herr Nadanko, ich bin heute auch um 5 Uhr morgens aufgestanden und hab Sport vor der Schule gemacht. Und der war ganz stolz auf sich. Ne? Der hatte das irgendwie bei Instagram gesehen, ne? Wie vorhin angesprochen, und hat das dann gemacht. So, und klar ist jetzt sicherlich nicht die Lösung vor der Schule, da jetzt großartig Sport zu machen, weil im Endeffekt die meisten Schüler gehen auch im Regelfall zu spät ins Bett und wir wissen auch mittlerweile, dass Schlaf super wichtig ist, auch in der Phase des Lebens. Deswegen würde ich das vielleicht jetzt nicht raten, aber vielleicht nach der Schule erstmal Sport machen, ein bisschen Bewegung reinkriegen, sodass man danach vielleicht auch nochmal kognitiv ein bisschen leistungsfähiger ist, wenn man dann noch ein bisschen lernen muss oder Hausaufgaben machen muss.
Ich habe ein schönes Beispiel für dich, das wird dir, glaube ich, gefallen. Hat jetzt wenig mit Sport zu tun und ich bin ganz ehrlich, ich weiß auch nicht mehr, wo ich es her habe. Mhm. Aber kann auch sein, dass ich in einem Podcast gehört habe. Ich meine, bei den meisten Kindern und auch bei den meisten Menschen ist es so, dass sie Regen irgendwie verabscheuen und Regen einfach gar nicht mögen. Und die Leute gehen dann rein, wenn es regnet und alles ist immer so uselig und keiner will irgendwie raus, wenn es regnet. Und wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wo ich es her habe, aber es gab einen Vater, der hat seinen beiden Kindern beigebracht, dass Regen etwas unglaublich Tolles ist. Und jedes Mal, wenn es angefangen hat zu regnen, sind die rausgegangen und haben angefangen zu spielen. Und diese Kinder sind in der Schule gar nicht damit klargekommen, dass alle mit dem Regen gar nicht klarkamen. Und die sind nach der Schule in den Regen rausgerannt und wollten unbedingt spielen. Und letzten Endes verdeutlicht das ja eigentlich nur, dass das, was wir unseren Kindern oder Kindern beibringen, am Ende des Tages die Realität halt von denen ist. Und wenn das jetzt das 4.30 Uhr Aufstehen wäre und man würde das vorleben und das wäre ganz normal, dann würden wir hier wahrscheinlich auch nicht sitzen und sagen, boah, 4.30 Uhr ist schon knackige Uhrzeit, weil man das ja gewöhnt wäre. Und dann würde man ja realistisch betrachtet, das machen wir in der Medizin ja oft, wenn Leute nicht früh genug ins Bett gehen oder dann sagst du ihnen, sie sollen früh genug ins Bett gehen und die können dann einfach nicht einschlafen, dann lässt du die einfach noch früher aufstehen und dann werden die irgendwann auch viel schneller müde und so bringst du denen dann erst einen geregelten Schlaf-Nacht- oder Tag-Nacht-Rhythmus bei. Aber ist trotzdem eine spannende Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie sich jemand ausgedacht hat, als ich sie gehört habe, aber trotzdem verdeutlicht das, finde ich, so ein bisschen ja das, wie wir mit den Dingen umgehen und das, was wir Kindern auch beibringen, das ist halt das, wie die Realität nachher von denen aussieht.
Absolut. Also wenn die das von klein auf so kennen, dann ist das für die ja auch Standard.
Ja.
Und wenn ich natürlich dann als Elternteil irgendwie auch das Wissen mitbringe, dass beispielsweise Blaulicht eine Auswirkung auf die Schlafqualität hat und, dann kann ich natürlich dahingehend auch gewisse Dinge machen. Ne? Aber das ist natürlich jetzt für den Laien nicht immer ganz so einfach oder der Fall. Ne? Da muss man ja selbst auch irgendwie das Wissen haben. Ne? Aber klar, ich glaube am Ende des Tages, das Wichtigste ist, das vorzuleben, wovon man selbst irgendwie überzeugt ist oder wo man weiß, okay, das ist eigentlich so das Richtige, gerade auch mit Blick auf die Gesundheit. Ne?
Lass uns mal so ein bisschen über die Realität sprechen, weil ich glaube, wir gehen hier ganz viel so in die Sachen, die wir beide gut finden und das, wie es im Optimalfall sein könnte. Aber lass uns mal so ein bisschen versuchen, in diese Realität reinzuschauen. Ich merke schon, dass heutzutage oder bei euch an der Schule auf jeden Fall vieles anders läuft, als das, wie es bei mir damals lief. Mhm. Ich glaube, das hängt aber auch viel damit zusammen, wie die Dinge natürlich vorgelebt werden. Aber wie würdest du das aktuelle Sportangebot an Schulen jetzt momentan bewerten?
Ausbaufähig.
Okay, das ist jetzt nett formuliert, ja.
Also, es enthält sicherlich viele gute Dinge, also viele von den Dingen, die wir thematisieren, haben Hand und Fuß und würde ich auch weiterhin so machen. Aber es ist schon so, dass es ein sehr starres Konstrukt ist. Das heißt, eine gewisse Flexibilität fehlt dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Und ich glaube, das größte Problem ist allerdings, dass einfach viel zu wenig Sportstunden oder Bewegungsstunden irgendwie ermöglicht werden. Ne, also hatten wir vorhin schon angesprochen, also die Thematik oder der Aspekt, dass nur einmal die Woche irgendwie Sport getrieben wird, obwohl wir wissen, dass Sport so viele positive Effekte mit sich bringt, das ist, glaube ich, so das größte Problem am Ende des Tages. Weil hätten wir mehr Sportstunden im Laufe der Woche, dann könnte man natürlich auch dahingehend deutlich mehr machen mit den Kiddies, ne? Aber eine Sportstunde die Woche. Und dann bei den Oberstufenschülern ist es teilweise in der 10., 11. Stunde. So. Mhm. Was erwartest du dann noch von denen? Da kannst du auch nichts mehr irgendwie an Denkarbeit erwarten. Ne? Dann sind die froh, wenn die sich überhaupt noch ein bisschen bewegen können, ein bisschen spielen können. Ne? Aber
was wäre was, wie du es dir vorstellen könntest, wie es eine Kombination, wie es ideal wäre, aber auch wie es umsetzbar wäre? Also was wäre irgendwie so ein Schritt in die richtige Richtung, aber vielleicht noch nicht hin zum absoluten Perfektionismus?
Ja, die Frage habe ich mir jetzt schon öfters gestellt. Ich bin mir da noch so ein bisschen, ich bin da noch ein bisschen unentschlossen, aber ich glaube tatsächlich, so einen bewegten Einstieg in den Schulalltag fände ich schon mal ganz cool. Ne? Entweder kann man ja auch im Klassenraum machen, ne? Oder selbst in den Unterrichtsstunden selbst, dass man sagt, okay, wir machen jetzt mal einen Cut, ganz kurz, einmal durchbewegen, 2-3 Minuten. Einfach mal aufstehen, bisschen durchbewegen oder was auch immer. Das bringt dir auch schon was.
Machst du das im Spanischunterricht?
Habe ich eine Zeit lang gemacht. In letzter Zeit, wenn ich ehrlich bin, habe ich das nicht gemacht. Aber ist definitiv eine Sache, die man machen kann und die auch nochmal so ein bisschen Abwechslung reinbringt und für ein bisschen Spaß sorgt. Also ja, muss ich mir mal wieder vornehmen, das wieder vermehrt zu machen. Ja. Also wie gesagt, einen bewegten Einstieg in den Schulalltag finde ich gut. Dann grundsätzlich einfach ein bisschen mehr Bewegung in den Unterrichtsstunden selbst. Egal, ob das jetzt Spanisch, Englisch oder Deutsch ist. Und ja, dann ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Das haben wir tatsächlich bei uns an der Schule, eine Bewegungspause. Das heißt, die große Pause in Anführungszeichen sind dann nicht diese klassischen 20 Minuten, sondern bei uns sind es 40 Minuten. Und in diesen 40 Minuten gibt es verschiedenste Angebote bei uns. Es gibt sogar eine Fußballpausenliga bei uns, dass einfach die Schüler einfach sich bewegen können. Ja, möglichst lange an der frischen Luft sind und sich bewegen, um dann quasi den zweiten Teil des Schulalltages irgendwie besser zu bewältigen.
Krass, was ist das für eine Schule, die ihr da habt? Das ist
eine coole Schule.
War das alles schon da, bevor du da warst oder bevor also du angefangen hast?
Das mit der bewegten Pause gab es schon. Das mit dem Schulkraftraum gibt es erst seitdem ich da jetzt habe.
Wie lange geht der Unterricht bei euch? Weil wenn ich mir jetzt überlege, also bei mir ging die Schule damals immer nur bis 20 nach 1. So, und dann war Ende. Mhm. Bei meiner Frau, die ist 3 Jahre jünger als ich, ging die Schule schon gefühlt jeden Tag bis 4, glaube ich, irgendwie so ähnlich. Wie ist das heutzutage?
Also die Unterrichtsstunden gehen 45 Minuten und wir haben bis zur 11. Stunde teilweise. Da sind dann natürlich nur die Oberstufenschüler, aber das wäre dann 20 nach 5.
Oh, 20 nach 5. Da wird schon knackig, wenn du bis 20 nach 5 Schule hast, dann noch Sport machen sollst, Hausaufgaben machen musst eventuell. Genau. Gibt's ja noch Hausaufgaben, nehme ich an, oder?
Absolut.
Ja,
auch die Schüler, die da machen, ist dann wieder was anderes.
Das ist was anderes, absolut. Aber das, also muss man ja 20 nach 5 Schule, bis man dann zu Hause ist, dann das schon knackig unterzubringen auch. Also selbst fernab vom Unterricht jetzt, meine ich, ne?
Ja, ja.
Also die ganzen Dinge in den Alltag zu kriegen, stelle ich mir schon schwierig vor. Also ich meine, ich mache auch oft abends Sport, aber und ich stehe ähnlich früh auf wie du, aber trotzdem ist es schon knackig, wenn man sich überlegen muss, man ist halt Kind am Ende des Tages und man hat keine Verpflichtung. Ja. Jetzt haben wir so ein bisschen gehört, wie du es dir wünschen würdest oder vorstellen könntest. Und ich glaube, ihr macht ja schon an der Schule sehr, sehr, sehr viel richtig, wenn ich das so verstehe. Wie stehst du so zu diesem Thema? Weil das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle und die auch das Team tatsächlich mit reingebracht hat. Wie stehst du so zu diesem Thema Schulnoten im Sportunterricht?
Ja, da könnte man jetzt lange drüber diskutieren und rumphilosophieren. Klar, am Ende des Tages müssen Schüler bewertet werden. Wichtig ist allerdings, dass Schüler, wobei es auch da die Frage, müssen die wirklich bewertet werden? Naja, auf jeden Fall. Wichtig ist allerdings, wenn man die Schüler bewertet, dass es sich jetzt nicht nur auf die Leistung bezieht. Ne? Das heißt, wir haben auch eine soziale Komponente zum Beispiel. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel Turnen als Thema haben und jetzt ist es so, dass sie zu zweit irgendwie sich irgendwas erarbeiten sollen und eine Hilfestellung ist gefragt, dass man dann auch auf dieser Ebene ja das richtig umsetzt, diese Hilfestellung bietet, dass man Vertrauen in den anderen hat, dass man aufmerksam ist, dass man präsent ist. Auch das spielt natürlich mit rein. Oder dass man fair spielt. Ne? Also gerade bei den Kleinen muss ich immer wieder das Thema Fairness irgendwie mit reinnehmen, weil natürlich jeder will gewinnen. Und wenn ich spiele, will ich auch immer gewinnen. Ist mir egal, ob das jetzt ein Fünfklässler ist oder ein Zwölfklässler. Da gebe ich genauso Gas und dann sind bei mir auch Kopftreffer erlaubt. Auch wenn das Fünfklässler sind. Ne? Und wenn ich die am Kopf treffe, dann ist das auch in Ordnung. Ja? Aber trotzdem immer natürlich mit einer gewissen Fairness. Ne? Also ein Leistungsgedanke wird immer gut sein, aber wir sollten trotzdem fair miteinander umgehen.
Wie hältst du oder was hältst du dann von diesem Thema? Ich glaube, es war vor einem knappen Jahr, als bei den Bundesjugendspielen so dieses Thema war, die jetzt abzuschaffen oder die Medaillen abzuschaffen. Ja. Wie stehst du dazu?
Auch schwierig. Ich kann irgendwie beide Lager nachvollziehen. Man darf halt nicht vergessen, dass gerade so ein Kontext oder so eine Wettkampfsituation oftmals auch die Gelegenheit ist für Schüler, die vielleicht in den Fächern, in den anderen Fächern sich nicht profilieren können, sich mal ausnahmsweise dann in so einem Kontext zu profilieren. Das darf halt nicht in Vergessenheit geraten. Und ich glaube, das ist tatsächlich in diesem Fall halt auch ein wichtiges Argument. Ne? Und im Endeffekt, egal in welchem Lebensbereich wir unterwegs sind, es wird immer jemand geben, der besser ist. Ne? Und das ist auch in Ordnung. Das müssen wir jetzt akzeptieren und damit muss man ja auch umgehen können. Ne? Und ich glaube, darüber kann man das vielleicht auch irgendwie thematisieren. Aber klar, es ist auch wichtig, da im Voraus ins Gespräch zu gehen mit den Heranwachsenden und zu sagen, es kann sein, dass du nicht gewinnst und das ist auch vollkommen in Ordnung. Man kann nicht immer gewinnen.
Ne? Ist das also nicht sogar vielleicht auch eine Lektion, die ganz gut wäre zu lernen, bevor man erwachsen ist?
Absolut. Sehe ich vollkommen.
Also ich bin kein Psychologe, aber ich muss jetzt trotzdem was dazu sagen. Ich habe mich aber mit dem Thema wahrscheinlich nicht annähernd so tief beschäftigt wie du jetzt und auf die Gefahr hin, dass ich jetzt total was Falsches sage, aber ich muss es trotzdem sagen. Ist es nicht Optimieren an der falschen Stelle gerade auch so ein bisschen? Also ich meine, wir haben so dieses Thema gehabt, dass irgendwie darüber geredet werden sollte, wir wissen aus wissenschaftlichen Daten, was für einen langfristigen Benefit Bewegung haben kann, wie wichtig das sportspezifische oder motorische Lernen im Kindesalter ist. Und ich kann das selber aus eigenem Leib, wo ich mich jetzt gerade auf den Triathlon vorbereitet habe, es ist so schwierig, Schwimmen zu lernen jetzt. Also ja, ich kann schwimmen, aber ich kann halt nicht wettkampforientiert kraulen richtig. Weil,
also nicht schön.
Ja genau, ich kann schwimmen, ich habe ein Seepferd, ich habe auch ein goldenes Abzeichen und sowas alles, ja. Aber ich kann halt nicht richtig gut ergonomisch, ohne das, was ich aus dem Krafttraining gewohnt bin, mit Technik richtig schön gut schwimmen, das kann ich gar nicht. Ja. So, weil dieses Koordinative so schwierig ist, sich jetzt gerade beizubringen. Und das sind ja alles Dinge, die vor allen Dingen über Frequenz kommen, also darüber, wie häufig du etwas wiederholst. Und das ist ja auch so Sinn und Zweck, weswegen wahrscheinlich im Sportunterricht unterschiedliche Sachen ja gelernt werden. Und wir natürlich diese koordinative Komponente lernen. Und jetzt ist es, ich weiß nicht ganz genau, warum das mit den Bundesjugendspielen so in dem Thema war, um jetzt wieder andere Kinder quasi zu schützen und vor dieser Niederlage zu schützen. Ich finde den Punkt, den du gerade angebracht hast, total wichtig. Aber ich frage mich, also ist das wirklich, also haben wir die Zeit, uns Gedanken darüber gerade zu machen? Oder wäre es vielleicht viel sinnvoller, mal dazu beizutragen, erstmal den Sportunterricht in einer Frequenz anzubieten, wo wir überhaupt einen wirklich richtig langfristigen Benefit auch erzeugen können? Mhm. Weil ich sehe schon das Problem, auch wenn das total gut ist und ich das total feiere mit der Bewerbung, in der ergebe euch, aber trotz alledem treffen wir damit ja diese 80-90% der Menschen, die nachher wahrscheinlich die größeren Probleme mit Adipositas und Co. ja auch haben, die treffen wir damit nicht. Ich bin aber total bei dir, dass man den anderen natürlich einen guten Umgang damit und überhaupt richtige Technik und sowas beibringen kann. Trotzdem frage ich mich, ist es der richtige Schritt zu sagen, okay, wir schaffen jetzt Bewertungen und Bundesjugendspiele und sowas ab, weil eventuell es ein paar Kinder gibt, die damit mental nicht klarkommen, denen das vielleicht langfristig, aber genau dieses Lernen dann im Alltag auch fehlt. so wie ja im Erwachsenenalter auch das Thema ist, okay, müssen wir jetzt in einer Tiefkühlpizza, weil auch das war ja schon in der Diskussion, die Menge in der Tiefkühlpizza reduzieren, damit die Menschen weniger Kalorien zu sich nehmen. Ja, come on, dann kaufe ich mir zwei Tiefkühlpizzen so. Ja, also das macht ja auch keinen großen Unterschied. Wie siehst du das?
Ja, also bin ich voll bei dir, ne? Also es ist, glaube ich, oft so, dass man irgendwie an der falschen Stelle irgendwie ansetzt und das ist dann für mich immer so ein bisschen so Feintuning, aber das eigentliche Problem bleibt dann trotzdem irgendwie bestehen. Klar, sehe ich genauso. Ich würde aber tatsächlich noch eine Sache gerne ergänzen wollen, und zwar, du hast ja gerade nochmal das Thema Adipositas angesprochen. Was man nicht vergessen darf, ist, dass adipöse Kinder oftmals auch höhere Kraftwerte mit sich bringen. Und ich glaube, das ist nochmal so ein Argument für das Thema Krafttraining, denn wir schaffen dann endlich mal wieder so eine Situation oder einen Kontext, wo sich gerade die Kinder auch profilieren können, weil sie im Vergleich zu den anderen einfach stärker sind. Und das macht natürlich dann auch wieder was mit einem. Ne? Also ich habe bei mir in der Krafttrainings-AG ein paar Schüler, die das auch selbst im Voraus angesprochen haben, dass sie sich unwohl fühlen, weil die einfach ein paar Kilo zu viel drauf haben. Und die sind aber, wie gesagt, im Regelfall dann auch stärker als die anderen. Und man sieht, dass das auch was mit denen macht. Ne? Die sind dann schon recht selbstbewusst dann in diesem Kraftraum. Und das ist natürlich schön anzusehen. Und das kann natürlich dann langfristig dazu führen, dass es dann auch wieder in eine andere Richtung geht. Ne?
Das ist ein guter Punkt. Habe ich so tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht. Aber wenn ich mir das vorstelle, ist ja eigentlich auch ein total positiver Benefit dann in dem Moment. Und wenn wir sowas natürlich dann Kindern, gut, jetzt in der AG nimmst du es ihnen ja nicht weg, aber wenn du sowas natürlich dann auch wieder wegnimmst, ist natürlich schwierig. Oder man könnte ja ganz bewusst sogar sagen, dass man davon dann versucht, mehr wiederzugeben, um diese Kinder positiv zu bestärken. Ne? Absolut. Ich glaube aber, dass das Grundding ist einfach, dass Krafttraining an Schulen halt ehrlicherweise generell kaum eine Rolle spielt. Und das ist auch die perfekte Überleitung zu dem Thema, wo ich jetzt hingekommen bin, nämlich dieses Krafttrainingsthema. Ich glaube, das ist so der allergrößte Mythos, dass Kinder kein Krafttraining machen sollten. Gib uns mal ein paar Gedanken dazu.
Ja, vollkommener Schwachsinn. hatte ich ja vorhin schon angesprochen, es gibt, glaube ich, in diesem Zusammenhang einfach sehr viele Mythen. Ein Mythos ist, dass es gefährlich ist. Das kann ich bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehen. Ne? Ein Laie, der sich vor Augen führt, oh, ein Kind trainiert jetzt mit externen Lasten, das muss ja gefährlich sein, kann ich bis zu einem gewissen Grad, wie gesagt, nachvollziehen. Aber auch da, wenn wir uns andere Sportarten anschauen, ich glaube, du hast das auch schon mal erwähnt, Fußball zum Beispiel, da macht sich keiner Gedanken über die Verletzungsgefahr. Und wenn wir Krafttraining mit Fußball vergleichen, was die Verletzungsgefahr angeht, das sind Welten. Also ich glaube, es gibt kaum eine Sportart, außer Schach, wenn es überhaupt eine Sportart ist, die so sicher ist wie Krafttraining. Ne? Und selbst wenn da mal was passiert, dann ist es im Regelfall, weil dann die Kinder oder die Heranwachsenden alleine zu Hause trainieren, ohne Aufsicht, ohne eine entsprechende Einführung. Selbst im Fitnessstudio ist es super selten, dass es da dazu kommt, dass sich irgendein Schüler verletzt, oder nicht ein Schüler, sondern ein Heranwachsender. Und selbst wenn was passiert, ist es nie wirklich was Schlimmes. Und das ist ein Mythos. Und Mythos Nummer zwei ist, Wachstum wird irgendwie behindert oder gestoppt oder gebremst. Auch das ist vollkommener Schwachsinn.
Da habe ich auch hier stehen hier mit so einem riesengroßen Alarm-Ausrufezeichen. Was ist so mit Schließung der Wachstumsfugen bei Kindern und Co.?
Stimmt leider nicht. Also,
das ist, ich frage mich tatsächlich auch immer, wo diese ganzen Mythen herkommen. Und ich habe schon mal tatsächlich, ich weiß nicht mehr genau die Zahlen, aber ich habe irgendwo in einem Beitrag online schon mal über diese Statistik geredet, die du gerade eben angedeutet hast, dass wenn man sich, ich glaube, es waren 10 verschiedene Sportarten, die miteinander verglichen waren und Krafttraining war mit fast einem mit dem niedrigsten Verletzungsrisiko. Ja. Ist ja auch keine wirkliche Kontaktsportart, aber gerade die meisten Bewegungen, die im Krafttraining ausgeführt werden, sind ja sehr gezielt, sehr kontrolliert. Und wir dürfen jetzt ja Krafttraining nicht mit CrossFit vergleichen, wo ähnliche Bewegungsmuster teilweise ausgeführt werden, aber zu einer bestimmten Zeit und immer mit einem Wettkampfgedanken. Ja, genau. Das sind ja zwei grundsätzlich unterschiedliche Sachen. Und ich glaube schon, nicht nur, dass das bei Kindern in einem falschen Kontext betrachtet wird, sondern Krafttraining ist grundsätzlich in der Gesellschaft immer noch so, ja, das ist was für die Assis und das ist irgendwie, hat immer was mit Testosteron und Stoffdreck zu tun und die meisten finde ich, und das habe ich in einem Podcast letztens schon mal gesagt, die überschätzen maximal, was sie in einem Jahr Krafttraining erreichen, aber unterschätzen total, was sie in 10 Jahren erreichen können. So. Cool. Und ich glaube, das ist was, viele hören dann irgendwie nach 6 Monaten wieder auf, wenn sie 2-mal die Woche ins Fitnessstudio wollten und sagen, ja, das funktioniert also nicht. Hier, der Joel, der muss auf jeden Fall was nehmen, weil das kann ja nicht sein.
Klassiker.
Habe ich auch alles schon gehört. Mhm. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, Eltern klarzumachen, dass Krafttraining eigentlich eine sehr fokussierte und konzentrierte Sportart ist, mit der man ja eben positiven Einfluss nicht nur, wie du es jetzt gerade eben gesagt hast, auf das Wohlbefinden indirekt über Kraftthematiken erzielen kann, sondern natürlich auch sekundär oder sogar auch primär auf die Gesundheit, aber vor allem auch auf das Thema Knochendichte und Co. haben kann, voll, was bei Kindern ja ein total relevant wichtiger Faktor ist, auch wenn es um Verletzungsprävention ja letzten Endes geht.
Dazu vielleicht noch ein paar Dinge. Also Punkt Nummer 1, ich habe mir jetzt vor Augen geführt, okay, was würde ich jetzt den Eltern sagen, wenn ich sie davon überzeugen möchte, dass ihr Kind vielleicht ein bisschen Krafttraining machen sollte? Und ich glaube, eins der Hauptargumente wäre tatsächlich, den zu veranschaulichen, dass wenn ein Kind beispielsweise springt und landet, deutlich, deutlich höhere Kräfte im Gelenk herrschen, als jetzt an der Beinpresse beispielsweise mit einem 1RM. Und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, was da teilweise für Kräfte herrschen. Die sind ja, ich weiß nicht, 17-fache oder vom Körpergewicht, kenne ich jetzt nicht die genauen Zahlen zu, aber es ist tatsächlich so, dass wenn ein Kind von der Box runterspringt, man über ein klassisches Krafttraining an der Beinpresse beispielsweise nie im Leben auf diese Lasten kommen würde. Und das ist, glaube ich, schon mal so ein Punkt, den man ansprechen müsste. Dann das, was du gesagt hast, dass man das sehr kontrolliert und irgendwie auch gezielt angehen kann. Und dann Punkt Nummer 3, was du gerade auch noch angesprochen hast mit der Knochendichte. Daten zeigen, dass die Knochendichte mit einem Krafttraining im Kindes- und Jugendalter bis zu 10% zunehmen kann. Und ich glaube, die Peak Bone Mass erreicht man mit 30 in etwa. Danach geht es ja tendenziell eher so ein bisschen abwärts. Und man kann aber, wenn man es schafft, im Voraus möglichst viel Krafttraining zu betreiben, beispielsweise Osteoporose um 13 Jahre nach hinten verschieben. Und da sind ja auch so Sachen, die man nicht vergessen darf. Und wichtig auch in diesem Zusammenhang ist ja, dass wir möglichst viele verschiedene Bewegungen irgendwie einbauen und dass wir einfach möglichst viele verschiedene Kraftflüsse aus verschiedenen Richtungen auf den Knochen kriegen, um entsprechend dann eine gewisse Knochendichte dann auch zu erreichen. Und gerade diese Thematik Knochen, ich glaube, du hast schon 1-2 Mal auch als Beispiel erwähnt, dass ganz viele in Deutschland, ich glaube 50% oder so, nach einem Bruch im Oberschenkelknochen dann versterben, weil sie sich davon nicht mehr erholen. Ne? Und das zeigt ja auch nochmal so ein bisschen, wie wichtig diese Thematik einfach ist. Ne?
Genau. Ja, gerade das, was du gerade meintest, das ist was total viele unterschätzen. Und in der Statistik ging es darum, dass gerade wenn du im hohen Alter dir einen Oberschenkelbruch, also einen Bruch von einem großen Röhrenknochen letzten Endes zuziehst, dann überleben das erste Jahr quasi 70% von den Menschen, die sich diesen Knochen brechen, nicht. 70. So. Und das ist crazy viel. 70%, ja. Und ich glaube schon, diese Kombination auch aus dem, was du jetzt beschrieben hast mit der Knochendichte und dem, was ich zum Beispiel in der Praxis viel sehe, ist, dass wir heutzutage immer mehr Frauen haben, die mit hormonellen Problemen zu kämpfen haben, die einfach ein zu niedriges Östrogen haben, auch zu niedriges Progesteron und Co., was ja letzten Endes die Knochendichte versucht eher zu erhalten, die ja dann nicht wieder aufbaut, aber quasi diese Peak Bone Mass versucht, immer weniger abbauen zu lassen, sodass das ganze osteoporotische Thema eben deutlich weniger wird. Und diese Kombination aus, wir bauen halt im Kindesalter wenig Knochendichte auf, plus wir haben ein hormonelles Problem, klar müssen da jetzt viele Sachen zusammenkommen, damit natürlich genau dieses Szenario eintrifft. Das ist dann natürlich Worst Case, weil wenn ich weniger Knochendichte aufbaue und ich verliere plötzlich schneller mehr und ich kann das aber nicht aufhalten und auch nicht wieder aufbauen, dann komme ich halt schneller in diesen osteoporotischen Zustand und dann bin ich halt präventiv deutlich schlechter aufgestellt als jemand, der wahrscheinlich im Kindesalter einfach mehr Sport gemacht hätte, beziehungsweise gerade dieses Thema Krafttraining halt fokussiert hätte, weil auch das ist, glaube ich, was viele denken. Ja, ich habe gerade eben Schwimmen angesprochen, super, super schöner Sport, hat aber halt mit Knochendichte nicht viel zu tun, absolut, weil wir halt ja diese Belastung auf den Knochen gar nicht bekommen.
Ja. Ne? Genau. Vielleicht dazu noch, wollte ich denn jetzt sagen?
Das weiß ich nicht.
Habe ich jetzt wieder vergessen, du.
Vielleicht kommt es dir gleich. Ja, du hast jetzt drei Punkte angesprochen, die, wie du Eltern quasi überzeugen würdest. Wie gehst du damit um? Weil ich glaube, das ist auch was tatsächlich häufig heutzutage vorkommt. Ich kenne das, ich habe jetzt ein anderes Standing als du, dadurch, dass ich selber Arzt bin. Aber wie gehst du damit um, wenn Eltern vom Arzt kommen mit dem Kind wegen was ganz anderem und die sagen dir dann in so einem Kontext, oh, Joel, also die werden dich ja mit Nachnamen ansprechen, aber trotzdem, die sagen dann ja sowas wie, ah, AG muss ja jetzt leider raus, weil wir haben vom Arzt gehört, Krafttraining ist ungesund im Kindesalter. Ist sowas, hörst du sowas zwischendurch? Nee. Hörst du gar nicht? Nee. Okay, was glaubst du, woran liegt das?
Ich muss auch sagen, an den Lehrerabenden oder Elternabenden, wenn die Eltern ja dann eigentlich kommen, um zu gucken, wie so Stand der Dinge ist und was das Kind vielleicht besser machen könnte oder wie sich der Kleine so schlägt. Ich glaube, ich hatte bis jetzt zwei Eltern, die irgendwie wegen der Sportnote da waren.
Echt? Okay.
Ja, also.
Weil die Sportnote so irrelevant ist oder weil du tendenziell eher zu gut bewertest?
Nee, ich glaube, zu gut bewerte ich nicht, eher andersrum. Aber ich glaube, dahingehend herrscht einfach noch diese Einstellung, ja, Sport ist halt nicht so wichtig, die Note ist egal. So. Ja. Deswegen, also, solche Gespräche habe ich noch nicht führen dürfen.
Macht ihr noch sowas, weil das hatten wir früher auch im Sportunterricht, so einen Anteil Bio irgendwann zwischendurch, also wo man so über das Skelettsystem und sowas spricht, aber nur ganz, ganz kurz?
Nee, also Anatomie thematisiere ich ab und an mal. Klar, wenn man jetzt sowas wie Fitness als Unterrichtsreihe hat, dann kann man das natürlich gut zum Thema machen, aber sonst im Sportunterricht eher weniger, natürlich jetzt im Fach Bio wird das schon thematisiert, ja.
Okay. Wenn das jetzt Eltern hören und die haben jetzt verstanden, okay, Sport, auch Krafttraining wären zwei absolut essentielle Dinge, auch im Kindesalter. Wie können die ihrem Kind jetzt ein sicheres, effektives Training ermöglichen, ohne dem jetzt einfach eine Hantelbank zu Hause hinzustellen und dann eben selber sich ein YouTube-Video anzugucken? Also was wären so Steps und Schritte, die sinnvoll wären, um so ein Training auch effizient, aber vor allem sicher zu gestalten?
Also ich würde mich so ein bisschen an folgender Sequenzierung orientieren. Also zum einen Foundation, Development and Performance. Das heißt, zuerst müssen wir eine Grundlage schaffen. Bedeutet, die Schüler, oder ich rede immer von Schülern, also die Heranwachsenden, müssen erstmal die Bewegungen kennenlernen und die Technik kennenlernen. Ne? Und dann ist das Ziel, dass man da ein bisschen Volumen reinbekommt über die Zeit hinweg. Dann Development wäre, dass wir weiterhin diese Techniken vielleicht verfeinern, optimieren, dahingehend noch besser werden. Und dass wir aber auch versuchen, eine gewisse Progression mit Blick auf die Kraftwerte zu erzielen. Das heißt, da ist schon so ein Leistungsgedanke, wo wir dann auch versuchen, vielleicht im Wochentakt einfach ein bisschen stärker zu werden. Und im letzten Schritt, das wäre dann schon eher spezifisch, ne, dass man versucht, mit Blick auf den Wettkampf sich entsprechend darauf vorzubereiten. Das heißt, man würde die Bewegungsmuster im Blick nehmen, würde dann entsprechend auch mit Volumen und Intensität so ein bisschen rumhantieren. Das ist jetzt für die wenigsten irgendwie relevant. So, was aber wichtig ist, ist, dass je jünger die Heranwachsenden sind, desto spielerischer muss man das Ganze machen und desto weniger kann man von denen erwarten, mit Blick auf irgendwelche Bewegungsmuster umzusetzen. Ja, je älter sie werden, desto präziser oder genauer kann man dann auch mit den Ansagen werden. Da aber auch eher mit einem externen Fokus. Das heißt, man sagt dann zum Beispiel bei einem Sprint, drück den Boden nach hinten weg und nicht streck die Hüfte durch zum Beispiel. Ne? Das heißt, auch die Ansagen unsererseits sind dann entscheidend. Und dann hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, ist ja die Ausgangslage so ein bisschen relevant dafür, mit was für einer Frequenz und mit was für einem Volumen wir starten. Das heißt, alles wird am Anfang besser sein als nichts. Das ist schon mal ganz entscheidend. Das heißt, selbst wenn es am Anfang nur eine Krafttrainingseinheit die Woche ist, ist das immer noch mehr und gewinnbringender, als wie wenn man dann jetzt gar kein Krafttraining macht. Aber klar, auch dahingehend muss ich dann über die Zeit hinweg das Ganze ein bisschen steigern. Jetzt weiß ich, was ich vorhin sagen wollte. Das passt auch mehr oder weniger hier rein. Und zwar, es geht ja jetzt gar nicht darum, dass die Heranwachsenden jetzt nur noch Krafttraining machen sollen. Mhm. Sondern oftmals ist es ja eher dieses als Ergänzung zum eigentlichen Sport. Ne? Dass man auch da versteht, okay, Man arbeitet präventiv, man schafft eine gewisse Grundlage, die Verletzungsgefahr geht runter, im besten Falle steigt sogar die Leistung. Und es gibt sogar Studien, die einfach zeigen, je breiter man gerade in der Anfangsphase aufgestellt ist, desto höhere Leistungen sind dann irgendwann auch im Leistungssport zu erwarten. Das heißt, eine Person, die vielleicht über das ganze Leben hinweg sehr spezifisch arbeitet, wird wahrscheinlich weniger Leistung erbringen können als eine Person, die vielleicht erstmal ein bisschen allgemeiner arbeitet und erst dann über die Zeit hinweg spezifischer arbeitet. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu verstehen, ne, dass man auch im Krafttraining nicht unbedingt super spezifisch arbeiten muss, sondern dass es erstmal darum geht, verschiedene Bewegungsmuster zu implementieren. Ne, wir wissen, okay, wir haben eine vertikale, eine horizontale Ebene, da können wir jeweils eine Zug- und eine Drückübung ausführen. Dann haben wir vielleicht noch eine Hüftbeugung und eine Kniestreckung mit drin. Und dann sind eigentlich so ziemlich alle Bewegungsmuster mehr oder weniger abgedeckt. Natürlich kann man hier und da immer wieder ein paar Spielereien mit einbauen. Aber das ist erstmal so mal so eine gute Grundlage, mit der auch Eltern, glaube ich, gut arbeiten können. Ne? Einfach zu verstehen, okay, wir haben eine vertikale Ebene. Da kann ich jetzt eine Drückübung machen. Das wäre zum Beispiel Schulterdrücken oder Seitheben. Und ich kann eine vertikale Zugübung machen. Das wäre jetzt zum Beispiel Latziehen oder Klimmzüge beispielsweise. Ne? Und genau, da einfach zu verstehen, tendenziell eher erstmal klein anfangen und auch möglichst viel kommunizieren mit dem Heranwachsenden. Ne? Weil er wird dir schon rückmelden können, wie sich's anfühlt, ob er mit der Belastung zurechtkommt, ob er sich überfordert fühlt. Und dann aus einer objektiven Perspektive heraus dann vielleicht gemeinsam auch entscheiden, okay, sind wir jetzt so weit, dass wir ein bisschen mehr Gewicht nehmen können, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Volumen machen. Also die richtige Reihenfolge wäre für mich erstmal für eine richtige Ausgangsposition sorgen, jetzt mit Blick auf eine Übung. Dann die Technik, sitzt die Technik. Dann schafft er die angestrebte Wiederholungsanzahl? Schafft er die Wiederholungsanzahl? Dann wäre die Frage, schafft er die Satzanzahl? Und dann wäre die letzte Frage, wie ist sein Verhalten? Verhält er sich adäquat oder unterschätzt er das Gewicht? Und wenn das alles passt, dann wäre das für mich ein Signal dafür, okay, wir sind soweit und können jetzt mit dem Gewicht hochgehen.
Ich sehe jetzt so schon die Väter und Mütter zu Hause, die jetzt sitzen und sagen, boah, mega, ich baue jetzt einen Dreier-Split für meinen Kleinen hier. Ich sehe aber genauso die anderen, die da sitzen, ich verstehe nur Bahnhof gerade, wovon redet er. Also was wäre so für dich, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall was viele umsetzen können, die halt selber viel Sport machen und die sich so ein bisschen mit dem Sportgedanken auskennen. Mhm. Aber was wäre gerade, wenn wir so diese, du hast Foundation, was war das zweite?
Development
und dann Performance. Was wäre gerade so für diese drei Ebenen, was wären die richtigen Anlaufstellen, wo ich halt auch hingehe? Suche ich mir einen Verein, schicke ich die Kinder irgendwie, also bei dir in Düsseldorf am besten dann bei euch auf der Schule anmelden und dann in der ein gutes Bewerbungsschreiben für die AG genau. machen, ja? Aber wo schicke ich die praktisch hin, wenn ich jetzt selber sage, weil ich bin jetzt so das typische Elternteil, ich habe super viel zu tun, ich kriege meinen eigenen Sport und die Ernährung kaum rein. Das schaffe ich irgendwie 2-3 Mal die Woche. Mir ist aber total wichtig, dass für mein Kind die Dinge umgesetzt werden, über die wir jetzt gesprochen haben. Wo schicke ich den hin? Verein oder brauche ich jetzt unbedingt einen Personal Trainer? Oder also was wären so die Schritte? Wo schicke ich die Kinder hin?
Klar, also der erste Schritt, wenn man selbst ein Laie ist, ist natürlich jemanden zu finden, der Ahnung davon hat. Ob das jetzt in einem Fitnessstudio ist, ob das jetzt im Rahmen einer AG ist oder jemand im Freundeskreis oder wie auch immer. Entscheidend ist erstmal jemanden zu finden, wo man mit gutem Gewissen sagen kann, okay, der hat genügend Ahnung davon und kann meinem Kind entsprechende Techniken oder Bewegungen oder wie auch immer zeigen. So, das wäre, glaube ich, so der erste Schritt. Und dann würde ich vielleicht je nachdem, wen ich da vor mir stehen habe, ne, ist das jetzt zum Beispiel ein übergewichtiger Junge zum Beispiel, dann würde ich vielleicht andere Übungen machen als mit einem super athletischen Kind. Und das sind aber dann Entscheidungen, die ja dann der Trainer dann, sage ich mal, trifft. Und wichtig ist aber, wie gesagt, dass man vielleicht grundsätzliche oder grundlegende Bewegungsmuster erstmal irgendwie vermittelt und zeigt. Ne? Weil alles andere wird ja dann über die Zeit hinweg darauf aufbauen. Ne? Und das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, ne? Dass wir, wie gesagt, Wir haben eine horizontale Druckbewegung, wie zum Beispiel Bankdrücken. Wir haben eine horizontale Zugbewegung, wie zum Beispiel Rudern. Ne? Und das sind ja alles Dinge, die dann, wie gesagt, der Trainer dann mit dem Kind dann bespricht oder durchgeht. Und da würde ich eher am Anfang ein bisschen konservativ vorgehen. Ne? Also was die Frequenz und das Volumen angeht. Also nicht zu viel machen am Anfang. Ne? 1-2 Einheiten die Woche. Im besten Falle erstmal mit Begleitung, also unter Aufsicht. Ne? Und dann über die Zeit hinweg schauen, wie gut das klappt. Und vor allem, wie gut auch das Kind oder der Jugendliche dann die Leistungen selbst einschätzt. Ne? Also ist es so, dass er eher danach strebt, sich die ganze Zeit zu steigern und mehr Gewicht zu nehmen. Und das ist eigentlich so sein Ziel die ganze Zeit irgendwie. Oder kann er das richtig einschätzen und weiß, wann er jetzt so weit ist, dass er ein bisschen mehr Gewicht auf die Langhantel zum Beispiel packen kann.
Mhm. Ja.
Aber klar, das ist jetzt für einen Elternteil, was wenig Ahnung davon hat, jetzt super schwierig irgendwie alles nachzuvollziehen. Also wie gesagt, die erste Anlaufstelle wäre ganz klar, okay, ich suche jemanden, der wirklich Ahnung davon hat. Und diese Person macht dann eigentlich den Rest.
Ja, wirklich klar. So. Ja, also, absolut. Aber also was gibt's, ich glaube so, wenn du dein Kind irgendwie beim Fußball anmelden willst, das ist halt einfach, du googelst halt irgendwie Fußballverein und dann den Ort, wo du halt wohnst. Gibt's sowas für Krafttraining, gibt's sowas auch? Also ich wusste, bis ich dich kennengelernt habe, auch nicht, dass es eine Krafttrainings-AG gibt, wo man sich bewerben muss. Von daher, also gibt's sowas, so ein Krafttrainingsverein oder irgendwie sowas? Weil ich erinnere mich an meine Zeit früher zurück, das erste Mal, als ich im Fitnessstudio war. Ich bin halt mit 2-3 Kommilitonen, mit denen ich in der Schule war, die schon Erfahrungen hatten, warum auch immer, bin ich halt ins Fitnessstudio gegangen und die haben mich so ein bisschen an die Hand genommen. Und irgendwann habe ich dann mal einen Fitnesstrainer im Studio gefragt und letzten Endes bin ich da so reingekommen. Aber über Eigenmotivation habe ich mir dann YouTube-Videos angeguckt und habe mir dann Sachen selber beigebracht. Ich wüsste aber jetzt selber gar nicht, wenn ich ein Kind hätte, also google ich jetzt einfach Fitnessverein oder gehe ich jetzt selber ins Fitnessstudio, gucke mir den Trainer an? Verstehst du, was ich meine? Also so diese Praktikabilität stelle ich mir halt schwierig vor.
Super schwierig. Also ich würde einfach erstmal gucken, was gibt es in der Umgebung und was für ein Angebot gibt es vielleicht auch in der Schule. Also bei uns zum Beispiel gibt es dieses Angebot.
Mhm.
Und dann wäre sicherlich eine Option vielleicht ein Athletiktrainer oder einen Personal Trainer rauszusuchen, wo man vielleicht auch auf der Homepage oder wie auch immer oder auf Instagram sieht, dass er auch mit Jugendlichen oder mit Kindern halt arbeitet. Eine weitere Option wäre vielleicht ein Gewichtheberverein.
Mhm.
Ne? Ich glaube, das wäre sogar eine ziemlich gute Idee, weil im Endeffekt ist es eine Sportart, wo auch sehr viel Wert auf Technik gelegt wird und wo es ja auch so ein bisschen um Progression über die Zeit hinweg geht. Also das wäre sicherlich auch nochmal eine gewinnbringende Ergänzung. Aber eine pauschale Aussage kann man da, glaube ich, nicht treffen, weil im Endeffekt, wie willst du jetzt wissen, wer wirklich Ahnung davon hat? Das ist ja grundsätzlich auch im Internet das Problem heutzutage. Ja, ich habe zwar die intrinsische Motivation, mich weiterzubilden, aber wie weiß ich, dass der jetzt Ahnung hat und der andere nicht? Wie will ich das als Laie jetzt beispielsweise dann irgendwie herausfiltern?
Ja, safe. Also safe super gar nicht. Ich sehe schon Sabrinas Augen leuchten und habe wahrscheinlich schon so Gewichtheberverein. Ich habe schon so die ganze Zeit sie als kleinen Mensch bei mir im Kopf hin gehört, so wenn er nicht gleich sagt, Gewichtheberverein, ja. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine super Idee, auch wenn man jetzt gar nicht zwangsläufig nachher in diese komplexen Bewegungsmuster vielleicht rein will, aber alleine um so Dinge wie Kreuzheben und Kniebeugen effizient und richtig gut zu lernen, weil das ist ja das tägliche Brot von denen und das ist ja sogar sind ja noch die einfachen Übungen für Gewichtheber im Verhältnis zu Kniebeugen, die für einen Fitnesstrainer im Studio meistens schon das Komplexeste ist, was derjenige jemals gemacht hat.
Ja.
Und aber auch das kommt ja wieder zurück und ich meine, da erkennen wir uns ja jetzt auch bei der Ausbildung von uns. Ich glaube schon, dass das Angebot für Training und Krafttraining im Kindesalter einfach auch noch total spartanisch ist und dass einfach die Weiterbildung und die Aufklärung auch im Trainerbereich einfach total hinterherhinkt. Also ich meine, wir sind zwei Leute, die aus dem Bereich kommen und selbst uns fällt es schwierig, jetzt auf den Punkt zu bringen, wo soll man denn hingehen? Weil das ist halt nicht so dieses typische Standardding, was man halt irgendwie kennt, so wie in einem Fußballverein oder in einem Tennisverein oder sowas anzumelden, weil das halt irgendwie nicht so dieser Norm entspricht, was man halt im Kindesalter macht.
Ja.
Aber ich glaube, und das ist so ein ganz wichtiger Punkt zum Abschluss, falls dir noch was anderes einfällt, dann hau das gerne, total gerne noch raus. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning, dass nicht nur Eltern, sondern auch Trainer sich in so einem Bereich halt einfach deutlich mehr weiterbilden müssen und offener sein sollten, was Krafttraining im Kindesalter angeht. Und dass man sich aber natürlich, auch wenn wir jetzt so ein paar Idealvorstellungen mit Schule später starten, ich hätte das so hart gefeiert und ich würde das auch heutzutage so hart feiern.
Ja.
Wenn du wirklich erstmal den Morgen für dich nutzen kannst und so und dann gehst in die Schule. Ich glaube schon, dass das was anderes wäre, aber we will never know, wahrscheinlich zumindest. Ob das umgesetzt wird, wage ich zu bezweifeln, wenn momentan der Gedankengang an anderen Stellen ist, was zu verändern, wie in den Bundesjugendspielen. Aber ich glaube trotzdem auch, dass es natürlich, also wir reden jetzt halt aus unserer Bubble, ich glaube schon, wenn man da ganz oben irgendwo in der Politik sitzt, ist es trotzdem, glaube ich, natürlich auch schwierig, irgendwie Dinge umzusetzen. Und ich glaube, wir haben halt einen ganz anderen Blick darauf, als andere Leute den Blick darauf haben. Und deswegen, ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass wir da keinem zu nahe treten wollen, weil wir ja am Ende des Tages den Blickwinkel von denen auch gar nicht kennen. Ich glaube, es wäre tatsächlich eine coole Runde, dass man sich mal so ein, zwei Leute irgendwie aus der Politik holt und die einfach mal mit einem Mikrofon ausstattet und dann führen wir nochmal das Gespräch mit den Bundesjugendspielen hier. Mich würde wirklich interessieren einfach, warum das gemacht wird oder warum sitzt in so einem Gremium dann nicht jemand wie du, der erstens die Praxis kennt, der weiß, wie es im Alltag läuft, der Dinge schon anders macht, der Dinge anders implementiert, sieht, was sich dadurch positiv verändert, aber auch sogar mit Erwachsenen arbeitet und sieht, was eben sich positiv verändern könnte langfristig, der über die negativen Effekte Bescheid weiß, über die wir jetzt zu allem Maße wahrscheinlich aufgeklärt haben, wo kann man natürlich noch viel mehr ins Detail gehen.
Die Liste ist ja unendlich.
Eben vorher sagen, die Liste ist unendlich. Aber ich glaube, sowas wäre einfach total essentiell, dass man so jemanden wie dich in so einem Kontext dann mit ins Boot holt und einfach auch so jemanden mal sprechen lässt. So, und ich glaube, Amerika ist da schon ein Deut weiter, auch wenn ich mich damit jetzt nicht im Detail beschäftige, aber ich sehe schon in den Kommentaren, die Leute, ah, oh, du hast gar keine Ahnung, in Amerika ist es so und so. Ja, okay, gut, dann sorry. Ich glaube, die sind uns trotzdem, was so das Hören von Menschen in unterschiedlichen Gruppen, was ein Thema angeht, deutlich weiter. Und ich glaube, das ist was, was wir langfristig für uns implementieren dürfen. Aber nicht nur, dass wir natürlich versuchen, mit dem Podcast und jetzt mit dir einen Impact auf die Eltern zu setzen, dass die als gutes Beispiel vorausgehen, sondern sich vielleicht auch Hilfe suchen, um das Kind adäquat und sicher und effizient an solche Übungen wie Krafttraining ranzusetzen. Aber natürlich, dass wir versuchen, auch einfach durch diese Aufklärung das Wissen von Trainern zu verbessern und einfach mehr diesen Mythen entgegenzuwirken, weil ich glaube, das ist, wenn mal verstanden wird, dass Krafttraining gar nicht so schädlich ist oder eigentlich gar nicht schädlich ist, klar, aber auch da, Leute machen das falsch, ohne Anleitung, aber dann ist nicht das Krafttraining schuld am Ende des Tages.
Ja.
Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wenn du noch irgendwas zu ergänzen hast, dann hau das gerne jetzt raus.
Ich kann mich nur bedanken, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ja, vielleicht kriegen wir ja irgendwann in Köln noch ein zweites Gespräch.
Ja, das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Ergänz noch ganz kurz, wenn die Leute sich jetzt mit dir beschäftigen wollen oder jetzt sagen, ich glaube, ich schicke mein Kind auf eine andere Schule. Wo finden die dich?
Ja, also auf Instagram joelnaranjo_. Ich habe jetzt tatsächlich seit kurzem auch noch eine zweite Instagram-Seite, Starke Kids mit Z. Hm. Da will ich in nächster Zeit dahingehend halt auch ein bisschen Mehrwert bieten, im besten Falle. Und ja, ansonsten habe ich noch eine Homepage bezüglich des Coachings, joelnaranjo.com, und ja, that's it.
Perfekt, wir verlinken das alles und ich glaube, weil du es gerade so spaßig sagst, dass du da versuchst mehr zu, ich glaube, du gibst schon ganz, ganz viel Mehrwert und ich glaube auch das ist, weil ich meine, du nimmst dir die Zeit hier, dass wir darüber reden, man merkt auch deine Passion für das Thema und vor allem dieses vernetzte Denken zwischen den ganzen Dingen und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man auch einfach mal von außen hört, dass man schon sehr, sehr, sehr viele Dinge richtig macht. Ich befinde mich auch ständig in dieser Optimierungsbubble und würde gerne noch mehr und noch mehr und noch mehr und viel mehr und jede Woche drei Podcasts und noch mit 39 Menschen mehr reden. Genau. Ich glaube, du bist da schon einer der wenigen, auch jetzt in Deutschland, der da versucht, einen großen Impact auch über Social Media und Co. zu setzen, was ja einfach nun mal mit einer der Sprachen der Generation ist, die du auch erreichen möchtest. Also von daher auch ganz großes Danke einfach mal, weil ich glaube, auch ich kann meinen Job nur langfristig gut machen, wenn wir wirklich was in dieser Generation verändern und dadurch einen wirklichen Benefit auch einfach in den nächsten 30, 40 Jahren erzeugen können und ich nicht plötzlich in 40 Jahren einen ganz anderen Job machen muss, weil die Probleme wieder ganz andere werden.
Voll. No? Absolut.
Okay, Joel, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir verlinken alles unten in den Shownotes und dann bis zum nächsten Mal.